Ja, guten Abend.
Hallo. Hallo zusammen. Heute wieder bei Die andere Sicht, das gesunde Gespräch im Krankensystem. Und ja, der Aufreger der Woche, das war wohl, dass man jetzt den genesenen Status verkürzt hat um 3 Monate. Und ich dachte da, als die das veröffentlicht haben, dass ich so langsam gar keine Lust mehr habe, mir weiter zurückrutschen, sagt die Regie. Ja, dass ich keine Lust mehr habe, mich schikanieren zu lassen. Steffi, wie geht's dir im Moment mit der Situation? Jetzt bald die Impfpflicht steht vor der Tür, dann die ganzen Dinge, die die Regierung macht. Was denkst du?
Naja, ich glaube, so richtig gut geht es ja niemandem mit dieser Situation. Mir selber halt tatsächlich auch nicht, weil es mich betrifft. Ich muss sagen, dass ich diese Aktion mit der Verkürzung des genesenen Status ja so fast so ein bisschen, also ich finde es nicht gut natürlich, weil es ist völlig evidenzfrei, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das einfach noch mehr Leute dazu bringt, sich aufzuregen, zu empören und deutlich zu machen. Das fände ich gut.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Ziel der Regierung. Die wollen wahrscheinlich eher, dass man sich impfen lässt, ja, dass man wieder Freiheiten hat. Aber wollen wir hoffen, dass du da recht behältst und dass da die Leute, ja, dass da die ein bisschen überlaufen zu uns.
Wäre wünschenswert. Ich würde gerne kurz einmal, also wir machen ja auch so ein bisschen was, Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben ja letzte Woche erst über die Petition beim Deutschen Bundestag gesprochen. Da will ich gerne einmal ganz kurz nochmal sagen, also ich finde es mega, wie viele Menschen uns geschrieben haben. Wir sind jetzt, stand gerade eben bei 96.668. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Trotzdem dürfen und können und sollten bitte noch alle unterschreiben, die es noch nicht gemacht haben, weil wir können da gar nicht genug Unterschriften drunter haben, um einfach deutlich zu machen, ne? Dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Impfpflicht, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, da noch mehr Unterschriften drunter zu bekommen. Genau, ihr seht es auch gerade eingeblendet. Ne? Vielleicht stellt die Regie die auch noch mal kurz in den Chat, dass alle, die noch nicht haben, da ganz bequem einfach draufklicken können zum Unterschreiben. Man muss sich anmelden. Willst du mich korrigieren?
Nee, ich wollte dich kurz was fragen, ob es einen Unterschied macht, ob da 50.000, also wenn man das Ziel erreicht hat von 50.000, ob es einen Unterschied macht, wenn da dann 100.000 unterschrieben haben oder 200.000 oder 1 Million?
Also fürs Quorum nicht. Das Quorum ist erreicht mit 50.000. Ne? Also das bedeutet, dass sich der Ausschuss und dann eben auch der Bundestag damit beschäftigen muss, mit dem Inhalt dieser Petition. Dafür macht es keinen Unterschied, aber es ist natürlich schon so, dass es einfach eine andere Wirkung hat, ob 50.000 unterschreiben oder 200.000, ja. Und darunter, also was finde ich total spannend, wer Lust hat, kann darunter mal die Kommentare lesen und mitdiskutieren, da wird wirklich, also wie wild, ne? Und das erzeugt natürlich auch eine Art von Aufmerksamkeit und jeder, der dort einfach sachlich argumentiert, ne, und vernünftige Argumente einfach anbringen kann, widerlegt ja auch ein Stück weit so dieses, ne, wir sind alle irgendwie Schwurbler und Verrückte, also.
Ja. Genau.
Ja, das zur Petition. Kurz ein anderes Thema noch, bevor wir dann unseren Gast begrüßen, mit dem wir ja heute auch über diese einrichtungsbezogene Impfpflicht sprechen möchten. Ich würde gerne mal kurz darauf hinweisen, dass ihr alle, wenn ihr könnt, natürlich müsst ihr das auch wollen, auf den Demos in den großen Städten vielleicht wirklich nochmal überlegen, ob ihr das nicht schafft, dass ihr Kollegen mobilisiert und in Dienstkleidung.
Ja, ciao, danke.
Was war das?
Das war der Markus. Ja. Markus, man hört dich. Du darfst nicht in die Sendung reinrufen.
Viele Grüße aus der Regie. Ja, ich klinke mich wieder aus.
Genau, also Demos. Ich hatte ja letzte Woche schon erzählt, wir haben angefangen in Düsseldorf vor 2 Wochen mit 25 Kollegen. Letzte Woche haben wir das Ganze ein bisschen größer beworben und auch wirklich nochmal mobilisiert. Ich habe eine ganz, ganz tolle junge Frau kennengelernt, die Maja, die zufällig aus der gleichen Stadt kommt. Und wir haben uns zusammengetan und haben da wirklich mal unsere ganze Energie noch reingesteckt und haben dann innerhalb von wenigen Tagen das wirklich auf die Beine gestellt. Wir haben Schilder organisiert, die Leute alle mobilisiert, dahin zu kommen, haben dann vor Ort auch noch Kittel verteilt, die wir bestellt hatten, weil natürlich nicht jeder sich innerhalb von 2-3 Tagen so ein Zeug besorgen kann. Und ja, das ist richtig cool geworden und das machen wir jetzt nächsten Samstag wieder. Und da würde ich einfach gerne kurz das Video nochmal so, einfach ein paar Eindrücke, dass ihr euch das mal angucken könnt, wie das aussieht.
Und da.
Hallo, ich bin Maja.
Hallo, ich bin die Steffi. Und zusammen haben wir letzten Samstag in Düsseldorf etwas richtig Cooles auf die Beine gestellt.
Ja, eine Top-Demo mit richtig vielen Menschen aus den Gesundheitsberufen. Das hat ein total gutes Bild ergeben und ich denke, wir haben richtig Eindruck gemacht.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und weil es so gut war, wollen wir das jetzt wieder machen. Und zwar am nächsten Samstag, den 22.01. wieder in Düsseldorf um 15 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz.
Genau, wie immer in Kleidung, in Berufskleidung so gut kenntlich machen wie irgendwie möglich, damit die Menschen wissen, wer ihr seid.
Genau, und damit wir wirklich unsere Botschaft auch auf der Straße transportieren, damit einfach jeder sieht, dass wir, das Gesundheitspersonal, nicht einverstanden sind mit dieser drohenden Impfpflicht.
Deswegen unsere Bitte auch nochmal, bitte guckt, dass vorne wirklich nur das Gesundheitspersonal läuft, in Uniform und bringt viele Schilder mit.
Genau, bringt Schilder mit und Kollegen, jeden, den ihr noch mobilisieren könnt, auf dass wir immer mehr werden.
Genau, wir sehen uns am Samstag.
Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werde nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen.
Ja. So, cool. Dann wisst ihr, wo ihr hingeht am Samstag um 15 Uhr. Jetzt aber zu unserem Gast für heute Abend. Wir haben heute Abend in der Sendung den Jens Biermann. Er ist Anwalt für Arbeitsrecht und Vorsitzender des Klagepaten e.V.s. Hallo Jens, bist du da?
Ja, hallo. Einen schönen guten Abend, ein herzliches Servus in die Runde da draußen und auch an euch beide ganz herzliche
schön,
Grüße.
Dass du da bist.
Ich habe jetzt den Pfeifen auf dem Links. Entschuldigung, das ist live. Bei mir macht gerade mein Ding schlapp, obwohl es eingestellt ist. So, sorry, jetzt ist es wieder eingesteckt, der Stecker hat sich gelöst und jetzt sage ich noch einmal, nachdem ich unterbrochen worden bin, ein ganz herzliches Servus in die Runde hier drinnen und da draußen.
Hallo, schön, dass du da bist. Ja, wir wollen ja heute Abend sprechen über die beschlossene Impfpflicht im Gesundheitswesen und ja, das ist ja eigentlich gar keine richtige Impfpflicht im klassischen Sinne, sondern eher eine Meldepflicht beim Gesundheitsamt. Kannst du da mal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen und vielleicht erklären, was da der Unterschied ist und was man da beachten muss?
Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, das Gesetz ist so verschachtelt, also der 20a Infektionsschutzgesetz, der ist derart verschachtelt geschrieben, dass man selbst als Jurist da kaum durchkommt. Ich persönlich hätte das gar nicht gesehen, aber Gott sei Dank gibt es die Kollegen von der Christa. Das ist der Verein, das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte, sowie andere Kollegen. Allen voran möchte ich die Ellen Rohring nennen, die das auch schon gebracht hat. Und das hat mich dann natürlich auch erst auf den Trichter gebracht, dass es hier tatsächlich keine Impfpflicht, auch keine begrenzte Impfpflicht ist, sondern dass es genau genommen heißen müsste, eine einrichtungsbezogene Meldepflicht von drei verschiedenen Personengruppen, nicht Geimpften, nicht Impfbaren und ganz viele Genesene, die auf einmal nicht mehr den Genesenstatus haben, wegen der Verkürzung von 6 auf 3 Monaten. Mhm. Ja. Und es muss auch noch eine weitere Unterscheidung gemacht werden. Und zwar unterscheidet der 20a hinsichtlich bereits angestellten Personen oder Personen, die eine Tätigkeit suchen zum 15.03. Für die Personen, die eine Tätigkeit zum 15.03. haben, treten andere Regelungen in Kraft. Für die, die am 15.03. eine Tätigkeit suchen, da ist es wirklich so, da kann man sagen, ohne Impfung oder ohne genesene Bescheinigung oder ohne Impfunfähigkeitsnachweis, die werden keinen Job im Pflegebereich finden.
Ja, also kein Job.
Ja, die werden keinen Job im Pflegebereich finden, zumindest also vor allem da nicht, wo sie mit Kunden, Pflegebedürftigen und Ähnlichen in Kontakt kommen. Was anderes mag gelten für Homeoffice oder wenn sie nur in der Verwaltung tätig sind, ohne mit Patienten Kontakt zu haben. Aber für die ist es jetzt mehr oder weniger ein Berufsverbot, wohingegen für bereits Beschäftigte, auch welche auch Kontakt haben mit Patienten, bedeutet es erst nochmal gar nichts. Ja, das ist eine reine Meldepflicht, die den Arbeitgeber betrifft, der muss es melden. Hier dann gleich meine Empfehlung dazu. Die meisten Arbeitgeber sind verzweifelt. Ja, die wissen gar nicht, wie sie die Arbeit stemmen sollen, ohne die 20-40% der Pfleger, die nun mal nicht geimpft sind. Ich hoffe, ihr könnt die Zahlen bestätigen. Das heißt, jeder Arbeitgeber will sein Mögliches tun, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seine auch nicht geimpften Mitarbeiter weiter zu beschäftigen, sonst bricht in der Betrieb zusammen. Ja? Und da gibt es dann natürlich ein paar Tipps oder ein paar Feinheiten, auf die wir jetzt dann gleich eingehen können. Mhm. Habe ich lange gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe. Deswegen zu dem, was gerade gesagt worden ist, können wir jetzt gerne ein paar Fragen erörtern, die vielleicht von euch kommen.
Im Moment sind tatsächlich noch keine Fragen im Chat angekommen, aber ich hätte eine, weil du hast jetzt über die Pflege gesprochen, aber es betrifft ja nicht nur Krankenhäuser. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, welche Bereiche diese einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt betrifft?
Ja, da hilft ein Blick ins Gesetz, das ich hier offen habe. Da heißt es in Paragraph 20a Absatz 1 Satz 1, Personen, die in folgenden Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind. Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Entbindungseinrichtungen. Ich überspringe ein bisschen hier, ich gehe auf die Wesentlichen ein. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, ja, Rettungsdienste, sozialpädiatrische Zentren, Einrichtungen für Rehabilitation und so weiter und so fort. Ja. Ich glaube, unsere Zuschauer bekommen ungefähr eine Idee, welche Einrichtungen davon betroffen sind. Ja. Das sind vor allem Einrichtungen, in welcher Art und Weise auch immer, zumeist Kranke auf die eine oder Art kranke Menschen behandelt werden.
Jetzt mal noch so eine grundsätzliche Frage von mir. Die Impfung, die hält ja im Grunde gar nicht das, was die Politik sich von ihr verspricht. Und gibt es denn aus deiner Sicht eventuell die Möglichkeit, dass diese einrichtungsbezogene Meldepflicht noch gekippt wird? Ja, oder gibt es da irgendwelche Verfahren vielleicht, irgendwie die schon anhängig sind oder so?
Ich bin mir ganz sicher, dass es Kollegen gibt, die bereits hier eine Verfassungsklage prüfen oder vielleicht schon eingereicht haben, also eine Klage zum Verfassungsgericht. Da gibt es zwei Verfahren, das Eilverfahren und das normale Verfahren. Aus der Erfahrung wissen wir, dass gerade im Eilverfahren das Verfassungsgericht einfach nur nachbetet, was Regierung und RKI sagt, da rechnen wir uns gar nichts aus. Im normalen Verfahren zur Bundesnotbremse hat ja leider das Bundesverfassungsgericht mit einer sehr großen Regierungsnähe bewiesen, dass sie zwar grundsätzlich das Prinzip der Verfassung verstanden haben, aber dann doch wieder statt in eine evidenzbasierte Prüfung einzutreten und sich Gutachten sowas reinzuziehen, dass sie doch dann wieder sagen, alles so schlimm, das RKI sagt, das ist ganz furchtbar. Ja, also ich habe beim Verfassungsgericht in der momentanen Zusammensetzung mit dem Vorsitzenden Harvard keine großen Hoffnungen, dass wir auch das normale Verfahren gewinnen könnten. Ja, da muss sich die Stimmung im Land grundsätzlich ändern, aber ich hoffe mit unseren vielen Spaziergängen, dass es vielleicht in einem Jahr soweit ist und dass es auch das Bundesverfassungsgericht mitbekommt, dass sich die Stimmung insgesamt geändert hat im Lande und eher werden das wohl die Politiker merken und dann könnte da was passieren. Aber um deine Frage ganz kurz zu beantworten, ich habe jetzt sehr ausschweifend geantwortet, meine Hoffnung ist da sehr gering.
Ja. Ja, ich habe gerade, vorhin habe ich gelesen, dass in Tschechien haben sie die Impfpflicht wieder gekippt oder was, ja. Und in England haben sie die Maßnahmen aufgehoben. Wer weiß, ja.
Ja gut, in England haben sie hat die Politik die Maßnahmen aufgehoben, nicht das Gericht. In Tschechien war es, glaube ich, tatsächlich das Gericht. Es gibt auch noch andere Verfassungsgerichte in Europa, die durchaus weniger politikhörig sind und sich noch besser daran erinnern, dass Grundrechte nun mal Grundrechte, Abwehrrechte gegen den Staat sind und keine Privilegien, die man uns entziehen kann. In Spanien ist zum Beispiel zweimal der Lockdown, zweimal vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig klassifiziert worden. Alle Strafen, die Ordnungswidrigkeiten, die in der Zwischenzeit verhängt worden sind, sind eingestellt, soweit bezahlt. Eingestellt und zurückgezahlt worden. Ja, also man sieht schon, es geht woanders, in anderen Ländern anders. Bei uns sind die Dinge halt so, wie sie sind. Ja, und dann, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Um mal wieder zurückzukommen, jetzt zu dieser Nachweispflicht, wie du sie gerade genannt hast. Es gibt jetzt hier so ein paar Fragen mittlerweile im Chat. Jemand fragt, was ist mit Handwerkern? Ich bin nicht sicher, wie die Frage gemeint ist, ich nehme an, Handwerker, die eine Einrichtung müssen.
Genau, ja. Das Gesetz stellt auf das Tätigsein ab. Ja, das heißt also, ein Handwerker, der, ich nehme immer das Krankenhausbeispiel, weil es halt wahrscheinlich die meisten Fälle trifft, aber es könnte genauso gut in der Arztpraxis sein. Wenn ein Handwerker eine Tätigkeit in der Einrichtung vollzieht, solange dort Patienten anwesend sind, fällt der auch unter dieses Nicht-Tätigkeitsverbot, aber unter dieses einrichtungsbezogene Meldepflicht. Ja. Wenn der Handwerker tätig ist im reinen Verwaltungstrakt, wo er nicht mit irgendeiner Art von Patienten in Berührung kommt, dann, wenn man den 20a richtig auslegt, dann dürfte der nicht davon betroffen sein. Auch rein pragmatisch. Ja, jetzt muss ich mal spinnen wir mal ganz kurz weiter. Das wird vielleicht schon viele Fragen erledigen. Spinnen wir das Ganze mal kurz weiter. Ja, nach dem 15.03. Also nehmen wir an, ein Monteur, der ist ständig für das Krankenhaus tätig. Das heißt also, der ist jetzt nicht neu tätig, sondern ständig für das Krankenhaus tätig. Den müsste ja das Krankenhaus auch melden, dem Arbeitsamt. Und das Arbeitsamt, genauso wie jeden, und jetzt kommen wir zum Hauptthema, das mit den Handwerkern war nur ein bisschen abschweifend, das betrifft die wenigsten. Das Hauptthema ist, wir haben eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger, in einem bestehenden Arbeitsverhältnis. Der Arbeitgeber meldet am 15.03. dem Gesundheitsamt, ich habe hier in meinem Betrieb von 100, wo 100 Krankenpfleger oder Pflegerinnen arbeiten, 40 Ungeimpfte, diese 40 melde ich dem Arbeitsamt, dem Gesundheitsamt. Am besten fügt er hinzu, das sind 40 von 100, wenn Sie jetzt die Tätigkeit meiner Mitarbeiter, ungeimpften Mitarbeiter verbieten, dann bricht bei mir der Betrieb zusammen. So muss eine Meldung eines Arbeitgebers, der seinen Betrieb erhalten möchte und sich auch schützend vor seine Angestellten stellt, aussehen. Ja? Und dann spinnen wir das ganze Ding weiter. Das wird nicht nur eine Arztpraxis machen, das wird nicht nur ein Krankenhaus machen, das werden ganz, ganz viele machen, weil jeder Betrieb ist davon betroffen oder fast jeder. Ja, das heißt also, stellt euch mal vor, was für ein Arbeitsaufwand bei den Gesundheitsämtern anfällt. Ja, und dann dürfen die keine pauschalen Bescheide rausgeben, sondern jeder Bescheid muss eine Einzelfallprüfung sein. Ja, das heißt also, ein Krankenhaus meldet 40 Mitarbeiter, und wenn der Arbeitgeber schlau ist, dann gibt er zu jedem Mitarbeiter noch ein bisschen anderen Background an, was weiß ich, Familienstatus, der muss 3 Kinder versorgen, der hat es ganz besonders nötig, dann muss das Gesundheitsamt in jedem Fall eine Einzelentscheidung machen. Ja, diese kann dann natürlich wieder angefochten werden. Das heißt also, wir können das System unglaublich verlangsamen. Das heißt also, was gut für uns, also für die Pflegeberufe ist, wir können unser Tätigwerden noch weit über den 15.03. Hinaus dehnen. Ja, und erst, wenn das Gesundheitsamt sich durch die Berge durcharbeitet, den einen trifft es natürlich früher, den anderen später und entscheidet, okay, hier sprechen wir ein Tätigkeitsverbot aus. Erst dann darf der Arbeitgeber diesen Mitarbeiter nicht mehr an den Arbeitsplatz lassen. Ja, also wir haben da ganz viel Potenzial, das Ganze in die Länge zu ziehen und unsere Behörden wirklich arbeiten zu lassen. Und liebe Behörden, das tut mir leid für euch, das ist nicht unser Ansinnen, euch zu schikanieren, aber es ist die Politik, die uns in diese Notsituation treibt.
Aber das bedeutet, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann bedeutet das ja auch, ich muss auch erst der 15.03. ist der Stichtag, muss ich vorher überhaupt irgendeinen Nachweis bringen, wenn mein Arbeitgeber das wünscht, oder reicht der 15.03.?
Nein, muss man nicht. Da kommen wir vielleicht noch am Schluss der Sendung drauf, denn gestern Abend hatte ich noch ein Interview mit Professor Dr. Martin Schwab für den Fall, dass Arbeitnehmer durch ihren Arbeitgeber zur Impfung genötigt werden, jetzt schon vor dem 15.03. Da gibt es ein wunderbares Schreiben von ihm, das ich gerne kurz vorstellen möchte. Aber grundsätzlich muss ich dem Arbeitgeber momentan gar nichts sagen. Aber ich gehe immer davon aus, dass in den meisten Fällen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine langfristige Beziehung eingegangen sind. Das heißt also, da stehen sich nicht, das sind keine Gegenseiten, die da gegenüberstehen, sondern das sind Partner. Ja? Die arbeiten schon lange zusammen. Die haben vielleicht zusammen erfolgreich das ein oder andere Unternehmen aufgebaut, der eine als Unternehmer, der andere als Leistungsträger und gut arbeitender Angestellter. Das heißt, ich gehe immer davon aus, Arschlöcher bestätigen die Regel, also die Ausnahme, dass die zusammenarbeiten wollen. Also insofern kann man natürlich sagen, wenn der Arbeitnehmer sieht, der Arbeitgeber, der ist eigentlich auf meiner Seite, der muss nur sich auch vorbereiten, dann kann man natürlich schon jetzt mit ihm sagen, du weißt, ich bin nicht geimpft, ich habe auch nicht vor, mich zu impfen, aber schau dir mal das Video an, das hier 24 live bringt, oder aber, was zum Beispiel die Kollegin, die ich eingangs erwähnt habe, Ellen Rohring bringt, wir können da noch ganz viel machen, lass uns zusammenarbeiten. Ja? Also insofern würde ich jedem Arbeitnehmer sagen, wenn ihr seht, der Arbeitgeber ist auf derselben Linie, warum nicht jetzt möglichst bald schon zusammenarbeiten, damit Care seine Listen machen kann. Dann kann der Arbeitgeber vielleicht auch bei jedem Einzelnen dazu schreiben, wie sein Familienstatus ist. Das muss ihm der Arbeitgeber natürlich genehmigen, weil momentan darf er nur den Gesundheitsstatus, aber nicht den Familienstatus bringen. Was weiß ich, ledige Mutter oder alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern. Ja, das ist ein, was weiß ich, das ist eine, ist eine, ist eine Witwe, hat sonst keine Angehörigen, Ähnlichkeiten, dann kann man schon richtig zusammenarbeiten und dem Gesundheitsamt richtig viel Holz liefern, durch das sich das arme Gesundheitsamt, nochmals Entschuldigung, dann auch wirklich durcharbeiten muss. Ja, beantwortet das meine Frage oder bin ich ausgewichen?
Ja, aber das ist wahrscheinlich eher so eine Rarität, ne, dass der Arbeitgeber sich vor den Arbeitnehmer stellt oder dass die Hand in Hand gehen. Also wenn ich mit Leuten spreche, die im Gesundheitswesen arbeiten, da sieht es dann häufig doch anders aus. Die sind dann mittlerweile froh, wenn sie dann die Ungeimpfte loshaben und dafür geimpftes Personal einstellen können.
Ja, nicht nur, Thorsten, nicht nur. Also es gibt nicht ja nur, aber, tatsächlich ja. Viele Arbeitgeber bei uns in den Reihen, die sich ja vor genau dieser Frage befinden, wie sollen sie sich verhalten ihren Arbeitnehmern gegenüber, die das gar nicht durchsetzen wollen. Und also da gibt es auch viele von daher ist das schon ziemlich hilfreich, ne, was man machen kann.
Mhm. Ansonsten, ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, ob man jetzt schon eine Auskunftspflicht gegenüber dem Arbeitgeber besteht. Ich glaube ja, der Arbeitgeber darf das jetzt schon abfragen, aber ich habe jetzt die genaue Regelung dazu im Infektionsschutzgesetz nicht im Kopf. Ich glaube, es ist in Kraft, das heißt, er darf heute schon abfragen. Aber mein Tipp an alle Arbeitgeber, die jetzt nicht auf Krawall aus sind, holt eure Angestellten ab, die nicht Geimpften, macht mit ihnen zusammen einen Plan und versucht, euren Betrieb zu retten. Ja. Gerade in kleineren Praxen, der Ausfall von zwei Arzthelfern legt den Betrieb lahm. Ja. Und da bin ich mir ganz sicher, gerade ganz viele Arbeitgeber in kleineren Betrieben, in Praxen, in Zahnarztpraxen, möglicherweise noch in Sachsen auf dem Land draußen, wo ohnehin schon nur ein sehr ausgedünntes medizinisches Angebot da ist, die werden sich ganz sicher mit ihren Arbeitnehmern zusammensetzen, ja, und vielleicht noch mehr, wenn sie jetzt ja wissen, wie das Hintertürchen möglich ist, ja, dass das erstmal für Bestandsangestellte oder Bestandsmitarbeiter eine reine Meldepflicht ist, aber kein Tätigkeitsverbot.
Mhm. Ich glaube, also ne, du bist der Fachmann, definitiv. Ich meine aber, weil ich mich ja mit Dr. Alexander Christ auch schon mal getroffen hatte und ich meine mich zu erinnern, dass er sagte, man müsste es tatsächlich erst zum 15.03. nachweisen. Aber ne, wie wäre denn...
Wenn das der Alexander Christ sagt, dann hat er ganz sicherlich recht. Er ist sehr viel aktiver, mit sehr viel mehr Fällen als ich momentan. Also dann würde ich ihm auf jeden Fall recht geben. Aber vielleicht hat er auch nur gesagt, die Meldepflicht tritt am 15.03. in Kraft. Es gibt ja schon jetzt das Auskunftsrecht des Arbeitgebers. Ich meine, das im Hinterkopf zu haben, ich kann das leider nicht sicher sagen, wie denn der Status des Arbeitnehmers ist. Und damit glaube ich, bitte selber nachschauen, dass es jetzt schon abfragen kann.
Mhm. Ja, genau. Oder nochmal das Video schauen, das Interview mit Dr. Alexander Christ, weil ich meine, wir haben darüber geredet, aber ich weiß es auch gerade nicht mehr so genau.
Ja, es gibt hierzu ganz kurze Erläuterung. Auf dem Kanal der Klagepaten gibt es insgesamt 10 Videos zum Gesundheitswesen in der Krise zwischen Steffi und meinem Kollegen Alexander. Wo auch schon ganz viel in Tiefe gegangen worden ist und ihr aber auch schon ganz viel pragmatische Tipps gegeben habt.
Die nächste Frage.
Ich wollte noch ganz kurz, nur damit ich den Faden nicht komplett verliere, noch ein bisschen das komplettieren, und zwar erstens, betrifft das auch ruhende Arbeitsverhältnisse wie Elternzeit, Arbeitsunfähigkeit oder Ähnliches. Ja? Und auch hier muss man sagen, das Gesetz stellt auf eine Tätigkeit ab, ja? Und auf eine tatsächlich stattfindende Tätigkeit. Ja? Das heißt also, unsere Auffassung, solange jemand in der Arbeitsunfähigkeit befindet, sich Elternzeit oder Ähnliches, der ist von dieser Regelung momentan nicht betroffen. Das heißt, er muss auch nicht gemeldet werden. Deswegen haben wir damit das jetzt schon abgeschlossen, was das anbelangt. Man könnte am Schluss noch ein bisschen was darüber erzählen, komme aber nachher vielleicht nach den Fragen drauf. Was passiert jetzt Wenn das Gesundheitsamt ein Tätigkeitsverbot ausspricht, ja, dann darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht mehr in den Betrieb lassen. Das Arbeitsverhältnis besteht aber weiterhin, ja, weil diese Regelung gilt nur bis Ende dieses Jahres. Ja. Das heißt also, er wird den Arbeitnehmer unentgeltlich freistellen, aber nicht zwangsnotwendig kündigen. Kann natürlich auch passieren. Und dort nur ganz kurz ausgeführt, und das kann man sich vielleicht noch viel besser auf dem Video der Kollegin Rohring anschauen, dann hat der Arbeitnehmer, der nicht mehr tätig werden kann, tatsächlich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 nach 138 SEGB 3. Und auf jeden Fall hat er auch Anspruch, Arbeitslosengeld 2, das ist Paragraph 67 SGB 2, da ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende vorgesehen, die nicht über ein erhebliches Vermögen verfügen. Ja, also über das eine oder andere ist auf jeden Fall der nicht mehr beschäftigbare Arbeitnehmer abgesichert, er muss es halt auf jeden Fall geltend machen. So, jetzt bin ich so ein bisschen mit meinem Konzept durch, habe dann auch nichts vergessen und deswegen stehe ich jetzt gerne für Fragen offen.
Okay, die meisten Fragen hast du, glaube ich, tatsächlich schon beantwortet, weil da ging es nämlich genau um dieses Thema, was ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich dauerkrank bin, das hast du ja gerade schon beantwortet. Eine Frage. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden müssen. Es geht hier in diese Richtung. Die Frage ist, ob der Arbeitgeber einfach die Karte sperren kann und einen nicht mehr reinlassen kann, wenn man diesen 3G-Nachweis eben nicht erbringt. Also quasi einfach kommentarlos oder wie auch immer den Arbeitnehmer ausschließen.
Gut, das muss man mal sich genauer anschauen. Ja? Also nehmen wir an, wir haben ja jetzt momentan in den meisten Bundesländern die 3G-Regelung, das heißt Arbeitnehmer, die halt nicht geimpft und nicht genesen sind, müssen sich halt testen. Die Häufigkeit ist von Bundesland zu Bundesland wohl etwas unterschiedlich. Mindestens 2, vielleicht sogar eher 3-mal die Woche, davon kann man ausgehen. Das heißt, solange der seine Tests erbringt und entweder halt sich öffentlich testen lässt oder durch einen Beauftragten im Betrieb unter Kontrolle, unter Aufsicht testen lässt, solange muss der Arbeitgeber ihn reinlassen. Ja, das heißt also, der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf tatsächlich die Ausführung seiner Tätigkeit. Ja, der Arbeitgeber kann nicht einfach sagen, ja gut, ich habe dich jetzt ausgesperrt, Karte geht nicht mehr, du kriegst deinen Lohn, was willst du? Ne? Also der Arbeitnehmer arbeitet ja nicht nur für Geld, sondern auch für seine persönliche Erfüllung. Deswegen hat er natürlich auch einen Anspruch auf Zutritt. Ja. In diesem Fall ist aber zu beachten, man sollte auf jeden Fall dokumentieren. Und in dem Augenblick, wo man merkt, man kommt nicht mehr rein, weil die Karte gesperrt ist, ganz wichtig, den Arbeitgeber nochmal vorsorglich in Annahmeverzug bringen. Ja. Also ihm anbieten, ich bin willig. Und mir ist es auch möglich, die Arbeit anzutreten. Ich kann nur nicht, weil du mir die Karte gesperrt hast. Bitte entsperre die Karte. Ja, das am besten mit einem Fax, wo man sich den Sendebericht aufbehält, in den Betrieb reinschicken. Dann ist der Arbeitgeber auf jeden Fall im Annahmeverzug und muss den Lohn fortzahlen. Das ist wichtig, das zu dokumentieren. Und dann kann man sich überlegen, ob man ihn nicht auch verklagt auf eine Zulassung zum Betrieb im Sinne, damit man wieder tätig werden kann.
Sind viele Fragen, Steffi?
Ja, ich habe gedacht, vielleicht hast du schon die nächste vorbereitet.
Nee, ich dachte, wir machen jetzt ja einfach die Zuschauerfragen. Ne? Also ich habe noch Fragen da, aber ich glaube, das ist jetzt gerade wichtiger so für die Leute.
Ja. Genau. Also hier schreiben tatsächlich im Chat auch welche, und das ist auch das, was ich höre, wirklich von allen Ecken, dass halt Arbeitgeber jetzt schon auch freigestellt haben, schon gekündigt haben, ne? Also schon jetzt einfach so im vorauseilenden Gehorsam die Maßnahmen oder das alles umsetzen, völlig ja ohne Rechtsgrundlage, oder?
Ja, also momentan, wir haben ja keine allgemeine Impfpflicht, Punkt 1. Ja, das heißt also, wegen einer fehlenden Impfung gibt es grundsätzlich keinen Kündigungsgrund und keinen Betrieb. Betrieben der, wie soll ich sagen, Einrichtungen der Pflegeberufe und Ähnliches, in denen gibt es halt ab dem 15.03. die Meldepflicht, aber auch dort ist meines Erachtens, und da sehe ich mich in guter Gesellschaft von tollen Juristen, ist meines Erachtens noch kein Kündigungsgrund. Ja? Erst wenn das Arbeitsamt ein Tätigkeitsverbot ausspricht, dann kann der Arbeitgeber sagen, ich kündige. Ja, da hat er sicherlich sehr, sehr gute Chancen, diese Kündigung durchzubekommen. Aber auch hier hat der Arbeitnehmer dann natürlich gewisse Übergangsfristen, wird weiterhin mit Lohn, hat weiterhin Lohnfortzahlung und kann sich dann ohne Sperrfrist arbeitslos melden und bezieht dann Arbeitslosengeld. Das heißt also, momentan Status meines Erachtens, alle Kündigungen, die sich auf eine fehlende Impfung stützen, samt und sonders rechtswidrig und sollten unbedingt in maximal 3 Wochen ab Kündigungszeitpunkt beim Arbeitsgericht eingeklagt werden. Also sprich, die Kündigung sollte angegriffen werden vor dem Arbeitsgericht. Maximal 3 Wochen Frist haben wir dafür. Ich empfehle immer, so schnell wie möglich. Und wir kommen gleich noch, aber das ist so ein Schmankerl für den Schluss. Was passiert, wenn der Arbeitgeber gewissermaßen so eine Impfnötigung betreibt und sagt, wenn du dich nicht impfen lässt, werde ich dich kündigen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf, weil das ist ein Schmankerl für den Schluss. Jetzt schauen wir, ob es nicht noch andere Fragen in der Zwischenzeit gibt.
Also wenn du jetzt gerade von Nötigung sprichst, da gibt es ja auch immer mal wieder dann so Schikanierereien auf Arbeit, höre ich auch immer wieder, dass die Leute, also dass eine Ärztin zum Beispiel jetzt ungeimpft, die muss sich dann unter Aufsicht testen. Selber testen unter Aufsicht, und die Geimpften, die müssen das nicht, die haben irgendwie so einen Vertrauensvorschuss, weil sie sich haben impfen lassen oder so. Gibt es da irgendwie eine Regelung oder gäbe es da irgendwie rechtlich da eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen, oder ist das einfach der Zeitgeist, dass man ungeimpften Menschen einfach ja nicht das Verantwortungsbewusstsein zutraut und geimpften Menschen schon?
Ja, du hast die Stichworte eigentlich schon selber genannt. Grundsätzlich darf man grundlos keine Unterscheidung machen. Man darf also niemanden, ob seinen Status, seiner Rasse, seiner Hautfarbe oder sonst irgendwas, und ich bin mir ganz sicher auch nicht aufgrund seines Impfstatuses, diskriminieren, es sei denn, ein Gesetz erlaubt es. Es gibt momentan kein Gesetz, das erlaubt, einem Arbeitgeber grundsätzlich seine Geimpften unter einen besonderen Misstrauensvorbehalt zu stellen und seine Geimpften mehr zu vertrauen. Ja, also das meine ich, ist rechtswidrig. Würde ich momentan versuchen, dagegen vorzugehen? Ich würde sagen, nein, aus folgendem Grund. Vor dem Arbeitsgericht zahlt jeder erstmal seine eigenen Kosten, Punkt 1. Das heißt, also ich produziere Kosten. Und Punkt 2, du hast es gerade richtig gesagt, der allgemeine Zeitgeist momentan ist gegen die Ungeimpften. Deswegen auch hier würde ich sagen, lohnt es wahrscheinlich den Aufwand nicht, hiergegen vorzugehen. Wenn es jemand trotzdem tun möchte, zum Beispiel weil er eine Rechtsschutzversicherung hat, würde ich sagen, nur zu. Ja, das heißt also, eigentlich müssten wir jeden Verstoß gegen unsere Grundrechte, gegen das Diskriminierungsverbot vors Gericht bringen. Aber im Sinne von privaten Finanzen und dem Aufwand, den es für jeden bedeutet, bin ich jetzt kein Freund davon.
Aber nehmen wir an, der politische Wind dreht sich ja irgendwann. Also die Menschen, die jetzt halt diskriminiert werden oder schikaniert werden, die können sich das ja schon auch aufschreiben und sich das merken und dann irgendwann später vielleicht auf den Arbeitgeber oder den Ex-Arbeitgeber zugehen und sagen, du hast mich damals ganz schön durch die Mangel genommen. Ja,
ja, natürlich, klar. Also meine private Merkliste von Geschäften, die ich in meinem Leben nicht mehr besuchen werde, und die ist schon ziemlich lange, und mit jedem Tag wird sie länger, das ist klar. Aber bitte mich nicht verstehen. Ja? Ich habe jetzt nicht abgeraten, in solchen Fällen nicht das Arbeitsgericht anzurufen. Ja? Ja. Wer die Nerven hat, wer vielleicht eine Rechtsschutzversicherung hat oder sich leisten kann, auf jeden Fall. Ja? Ich setze mich noch immer in die Lage von Mandanten, für die das einfach eine nervliche Belastung ist, zusätzlich zu der nervlichen Belastung, die sie schon haben. Ja, und dann bin ich selber eher etwas vorsichtiger, der weniger häufig zu Klagen neigt als viele meiner Kollegen, die einfach ein bisschen klagefreudiger sind, sagen wir so.
Eine interessante Frage finde ich auch, wurde gerade im Chat gestellt. Welche Bußgelder kommen auf uns zu, wenn wir uns nicht dran halten?
Das ist eine gute Frage. Das ist irgendwo ziemlich weit hinten, 70 fortfolgende im Infektionsschutzgesetz geregelt. Ich habe es mir noch gerade rausgeschrieben. Nee, die lieben Kollegen von das haben die Kollegen von der Christa rausgearbeitet. Das steht in den Bußgeldnormen 73 fortfolgende des Infektionsschutzgesetzes drin. Aber um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe mir die jetzt nicht auswendig gemerkt. Und bis ich da die Sachen rausgesucht habe, ist der Stream vorbei. Deswegen würde ich die Interessierten verweisen auf Paragraph 73 fortfolgende Infektionsschutzgesetz. Das sind leider ziemlich lange Paragraphen mit vielen, vielen Zeilen. Da muss man sich halt einfach leider durcharbeiten. Denn ich zähle mal durch. Es gibt da so 1 bis 24 Punkte, wo dann verwiesen wird, welches Bußgeld wann verhängt wird, ein Kreuz, sich das durchzulesen.
Ich habe eine Frage. Was ist mit Impfunfähigkeitsbescheinigung? Also da gibt es ja jetzt zum Beispiel auch da diesen Nachweisexpress. Ja, wird das dann auch beim Gesundheitsamt, wenn das geprüft wird, auf Glaubwürdigkeit geprüft? Oder kann man davon ausgehen? Und sagen die dann, nee, also das erkennt man nicht an? Oder ist das dann trotzdem irgendwie rechtlich bindend? Oder wenn ich jetzt zu einem Allergologen gehe und sage, ich habe, sagen wir, Allergien oder Asthma oder keine Ahnung, und lass mir dann sowas ausstellen, wird es dann noch, oder kann das sein, dass es nochmal geprüft wird?
Also natürlich kann das Gesundheitsamt alles prüfen, und die sind auch unterschiedlich drauf. Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wenn es von einem Allergologen oder von einem entsprechenden Arzt kommt, die Impfunfähigkeitsbescheinigung, dass dort das Gesundheitsamt erstmal keinen Anlass sieht, das zu prüfen, es sei denn, dieser Arzt steht auf irgendeiner schwarzen Liste oder ist sonst wie bekannt. Express, könnte ich mir schon eher vorstellen, aber ich habe da jetzt keine Information aus erster Hand, dass die Gesundheitsämter die natürlich eher auf der Verdachtsliste haben, dass hier Gefälligkeitssachen ausgestellt werden, ohne genaue Prüfung, und dass dort eine Prüfung kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und wovon ich wirklich seit der letzten Gesetzesänderung abraten muss, ist zwar nicht die Frage, aber passt in den Kontext jetzt, ist, sich solche Dinge zu fälschen. Ja. Also die Gesetzeslücke, die ist geschlossen worden, die Strafen sind angezogen, das heißt also auf keinen Fall so eine Impfunfähigkeitsbestätigung, genauso wenig wie ein Genesenausweis oder so, fälschen. Die Strafen sind empfindlich, die Gesundheitsämter sensibilisiert, da würde ich davon abraten.
Ja, eine interessante Frage, aus dem Chat ist, was man machen kann, wenn der Arbeitgeber von seinem Hausrecht Gebrauch macht und einem trotzdem ein Betretungsverbot ausspricht.
Gut, die Frage hatten wir soeben so ähnlich beantwortet mit der gesperrten Karte. Wenn der Arbeitgeber einfach die Zutrittskarte, also den Schlüssel zum Betrieb sperrt, die Frage ist identisch, ja, weil das ist ja auch eine indirekte Ausübung seines Hausrechts. Insofern kann ich auf die Antworten von vorhin verweisen, die hoffentlich noch ein bisschen im Gedächtnis sind. Ich habe hier im Chat auch gelesen, Rechtsschutzversicherungen können die solche Sachen ablehnen. Grundsätzlich nicht, denn eben genau genommen wir sprachen gerade davon, dass ein ungeimpfter Arbeitnehmer weniger Vertrauen genießt und unter Aufsicht sich testen lassen muss, während der Geimpfte das einfach nur angeben muss, dass er sich getestet hat. Ich meine, das ist eine durch nichts zu rechtfertigende Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer und damit hat der betroffene Arbeitnehmer natürlich grundsätzlich eine Aussicht auf Erfolg dieses Verfahrens und damit muss die Rechtsschutzversicherung das natürlich tragen. Ja. Ist halt immer undankbar für den Anwalt, der diesen Fall übernimmt, denn er muss sich zuerst mit der Rechtsschutzversicherung rumschlagen, die unter Umständen erst einmal ein Nein machen. Ein Nein aus das Ganze ablehnen und danach mit Gericht und ohne dass er nennenswert viel mehr Gebühren verlangen kann. Aber gut, das ist halt das Leben der Anwälte.
Gibt es sonst noch irgendwelche Ausnahmeregelungen oder irgendwelche Schlupflöcher, die man eventuell nutzen könnte? Ne? Dass wir da irgendwie noch was vergessen, dass da der ein oder andere vielleicht doch noch jetzt erstmal da drum herum kommt.
Sagen wir mal so, nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter, vielleicht auch nicht mehr ganz jung, der hat ohnehin schon länger chronische Krankheit, schleppt sich in die Arbeit, ist ein Tapferer und sagt, meine Arbeit ist mir wichtig, meine Gesundheit nicht ganz so viel und führt seine Arbeitspflicht gewissen aus. Obwohl er eigentlich, wenn er geschrankt, krank geschrieben werden könnte, wenn er denn zum Arzt ginge. Ja, dem kann man natürlich empfehlen, jetzt wäre es langsam an der Zeit, mal zum Arzt zu gehen und sich krank schreiben zu lassen, weil damit ist er auch nicht aktiv tätig im Betrieb und kann aber natürlich seine die ganzen Vorteile, was heißt Vorteile, die Kompensationsleistungen oder erstmal Lohnfortzahlungen und Ähnliches in Anspruch nehmen, als eben Krankgeschriebene. Ja, also jetzt ist nicht mehr der Zeitpunkt, sich eigentlich krank in den Betrieb zu schleppen.
Ja. Ja. Hört man auch immer mehr, dass jetzt die Leute, ja, ich meine, durch diesen Stress, der da entsteht, die ganze Zeit auf Arbeit und der Druck, ist ja auch legitim, dass man sagt, okay, irgendwann bin ich so ausgebrannt, ich habe einen Burnout, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Abstand.
Ja, ich hab noch nie so viel Tränen gesehen und so viel Schluchzen am Telefon gehabt wie die letzten 2 Jahre. Ja, also, dass da jemand ausbrennt, kann ich mehr als verstehen.
Ja. Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben gehabt, weil mich das selber auch interessiert hat, wie das denn vor Corona war. Ne? Da gab es ja noch keine Impfpflicht, aber es gab dann doch Impfempfehlungen. Und ich erinnere mich, dass ich mal beim Betriebsarzt war und ich dann einen Anschiss bekommen habe, dass ich mich nicht habe gegen Hepatitis rechtzeitig impfen lassen. Das hatte damals aber keine Konsequenzen, ne? Für mich als Arbeitnehmer.
Ja. Ja, Impfempfehlung per se, ohne dass was dazukommt, berechtigt den Arbeitgeber noch lange nicht zur Kündigung, wenn man einer Empfehlung nicht folgt. Deswegen heißt es ja auch Empfehlung. Sonst müsste man es halt Pflicht nennen. Und das ist vom Gesetzgeber ja ganz bewusst nicht gewollt worden in dem Augenblick.
Also das ist jetzt schon was ganz anderes. Also das klingt für mich so ein bisschen wie so eine juristische Spitzfindigkeit, ja, dass man jetzt halt einfach die Leute dazu drängt. Ja. Aber so eine richtige Pflicht ist es nicht. Es ist aber eine Meldepflicht und ja, so ein bisschen so ein wachsweiches Ding, ne?
Ja, nee, es ist nicht wachsweich. Es ist meines Erachtens relativ klar. Nur der Gesetzgeber hat sich keinerlei Mühe genommen oder Mühe gemacht oder so wenig Mühe gemacht, das klar zu formulieren, dass wir davon ausgehen, der hat es absichtlich so gemacht. Ja? Das heißt also, maximale Verunsicherung stiften. Das heißt, wenn er es klar von vornherein geregelt hätte, ja, dann hätte es sicherlich viel weniger Arbeitgeber gegeben, die im vorauseilenden Gehorsam auf ihre Angestellten losgehen, mit der Androhung zu kündigen, wenn sie sich nicht impfen lassen würden, und so weiter und so fort. Wenn der Gesetzgeber von vornherein klar gemacht hat, dass es eine betriebsbedingte Meldepflicht ist oder einrichtungsbedingte Meldepflicht ist, und dass erstmal gar nichts passiert, es sei denn, das Gesundheitsamt spricht ein Arbeitsverbot aus oder ein Tätigkeitsverbot. Ich bin mir ganz sicher, wir hätten auf diese Weise wäre vielen Arbeitgebern und noch viel mehr Arbeitnehmern großes Leid in den letzten Tagen und Wochen erspart geblieben. Ja. Und ich werfe es dem Gesetzgeber vor, das nicht so klar formuliert zu haben, dass es jeder Depp verstehen kann. Gut, das muss nicht jeder Depp verstehen, das ist ein kompliziertes Gesetz, aber man hätte es auch sich die Mühe machen können, nicht darauf zu warten, dass sich kritische Richter und Staatsanwälte den Gesetzestext vornehmen und die Lücke finden, sondern man hätte es auch von vornherein genauso darstellen können. Und das ist bewusst, meines Erachtens vorsätzlich bewusst nicht gemacht worden, weil das Anliegen unserer Regierung leider ist, den maximalen Impfdruck zu erzeugen, ohne selber in die Haftung reinzurennen. Und deswegen haben sie so verklausuliert das Schlupfloch reingebaut. Das heißt, sie werden sich immer rausreden können und sagen, wir müssen keine Haftung übernehmen für irgendwas. Wir haben ja das Gesetz so gemacht, dass das Schlupfloch drin gewesen ist. Und wenn der Arbeitgeber oder viele Arbeitgeber im Irrglauben, dass jetzt schon eine Impfpflicht besteht, was ja auch verständlich ist, die Presse rauf und runter haut Impfpflicht, Impfpflicht, Impfpflicht raus. Ja, ich kann jeden Arbeitgeber verstehen, der das nicht gecheckt hat, und auch nicht den Berater hatte, der das gecheckt hat, der jetzt dann auf seine Angestellten zugeht und sagt, ihr müsst euch impfen lassen, sonst muss ich euch kündigen. Ja, das hat er nicht im bösen Glauben getan. Der ist ja in einer genauso beschissenen Situation gewesen, oder nach wie vor wie seine Angestellten, seine ungeimpften Angestellten. Ja. Aber es ist natürlich unsere Aufgabe jetzt hier von 204, von den Anwälten für Aufklärung, von allen möglichen etwas maßnahmenkritischen Vereinen, die Nachricht in die Welt hinauszutragen. Leute, solange das Gesundheitsamt nach dem 15.03. kein Tätigkeitsverbot ausspricht, dürfen Ungeimpfte weiter im Betrieb beschäftigt werden. Ja, das ist eine wichtige Nachricht, die rausgehen muss. Und ich bin mir ganz sicher, vielen, vielen Arbeitgebern fällt ein Stein vom Herzen, wenn sie das hören, ja, weil die sind ungern die Buhmänner. Manche vielleicht schon, aber das ist die Ausnahme. Ich gehe nach wie vor davon aus, und ich war selber Arbeitgeber, und jedem Arbeitnehmer, den ich jetzt, sei es Corona-bedingt kündigen musste, beziehungsweise in früheren Zeiten, wenn mir ein Arbeitnehmer gekündigt hat, weil woanders was Besseres gefunden hat, ich habe darunter gelitten, weil ich habe ein Loch in meinem Betrieb gehabt, das ich mühsam wieder gestopft habe. Ja? Also ich kann da sehr gut Arbeitgeber verstehen, wenn sie bis jetzt übers Ziel hinausgeschossen sind, aber jetzt, wo sie Bescheid wissen, gehe ich davon aus, dass sie wirklich sich vor ihre Arbeitnehmer stellen.
Aber hör mal, das ist doch, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin und ich quasi, und ich dränge dann vielleicht meinen Mitarbeiter oder ich empfehle vielleicht die Impfung oder ich werbe für die Impfung, ja, das ist ja schon eigentlich schon nicht richtig, oder?
Ich darf empfehlen, natürlich, ich darf dafür werben, aber jetzt kommen wir, glaube ich, am besten zu dem Musterschreiben vom Professor Dr. Martin Schwab, denn es ist natürlich durch was ich, durch die freie Meinungsäußerung natürlich gedeckt, dass ich für irgendwas, von dem ich überzeugt bin, werbe oder auch das empfehle. Solange es keinen Druckcharakter für meine Arbeitnehmer hat, bin ich meines Erachtens als Kollege, Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als jedwede Person berechtigt, jedwede anderen Person irgendwas zu empfehlen. Ja? Bei medizinischen Produkten ist es vielleicht ein bisschen kritisch wegen dem Arzneimittelwerbegesetz, aber schenken wir uns das mal. Grundsätzlich meine ich, kann ich empfehlen oder was gutheißen und anderen das mitteilen, so viel wie ich möchte. Ja, das ist Ausfluss meines eigenen Freiheitsrechts. Das endet dann, wenn es von der anderen Seite als Nötigung aufgefasst werden muss. Ja? Also nehmen wir mal an, jetzt geht der Arbeitgeber hin und sagt zu seinem Arbeitnehmer: Wenn du dich nicht impfen lässt, werde ich dich kündigen. Ja, dann ist das, und das hat Martin wunderbar rausgearbeitet, ganz klar eine Nötigung nach 240 Strafgesetzbuch. Noch dazu, primär erstmal eine Nötigung. Ja, und das hat Rechtsfolgen. Ja. Erstens, der Arbeitnehmer kann den Arbeitgeber anzeigen wegen Nötigung. Denn der Arbeitgeber droht ihm ja mit einem Übel. Ja, und zwar der Kündigung, die Arbeitslosigkeit. Damit gibt es noch ein paar andere Tatbestände bei der Nötigung. Machen wir es kurz, weil jetzt auch nicht nur Juristen hier unter uns sind. Der Nötigungsparagraf ist sicherlich einschlägig und damit ist der Arbeitnehmer berechtigt, den Arbeitgeber anzuzeigen. Und es geht natürlich noch weiter. Ja? Also das Musterschreiben, das wir jetzt gerade hier oder das der Martin rausgebracht hat, das ist besonders für Arbeitnehmer gedacht, welche auf der Kippe stehen. Sprich, die sich sagen, wenn es hart auf hart geht, dann wähle ich die Impfung und will aber meinen Arbeitsplatz behalten. Ja. Für diese ist das Schreiben, das wir schon auf verschiedenen Seiten veröffentlicht haben, unter anderem bei AFA e.V., also Anwälte für Aufklärung, afaev.de oder auch bei den Klagepaten ist es schon öffentlich. Für die ist dieses Musterschreiben gedacht. Ja. Denn was ganz klar Ausfluss der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist, wenn der Arbeitgeber jemanden schon drängt, eine medizinische Maßnahme zu machen, die sich momentan mehr ein genetisches Experiment ist als eine Impfung, dann hat der Arbeitgeber Fürsorgepflichten. Ja? Und dann muss er eigentlich dem Arbeitnehmer gewisse Untersuchungen vor und gewisse Untersuchungen nach der Impfung zustehen und auch natürlich finanzieren, damit der Arbeitnehmer feststellen kann, habe ich die Impfung, Entschuldigung, ich nenne es jetzt mal so, habe ich diese medizinische Maßnahme gut überstanden. Viele überstehen es ja gut, wunderbar, freut mich für alle, die das gut überstanden haben. Andere überstehen es schlecht und die müssen natürlich erstens dokumentieren, dass es von der medizinischen Maßnahme kommt und zweitens müssen sie schnell Notfallmaßnahmen einleiten. Ja. Nehmen wir an, ich sehe jetzt, dass gewisse Werte nach der medizinischen Maßnahme sich erheblich verschlechtert haben, dann muss ich sofort Notfallmaßnahmen einleiten, damit ich keine Thrombose kriege oder ähnliche Folgeschäden. Ja. Zweitens, und jetzt kommt das Schöne an dem Ganzen, wenn der Arbeitgeber mich mit der Drohung der Kündigung erpresst oder nötigt, diese medizinische Maßnahme zu machen, dann habe ich grundsätzlich das Möglichkeit, ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren zu machen. Ja, das heißt, also ich lasse gewisse Werte von Blut, von Serum und so weiter vor der medizinischen Maßnahme prüfen und nach der medizinischen Maßnahme. Denn nur, wenn ich ein klares medizinisches Gutachten von vorher und nachher vorliegen habe, kann ich im Zweifelsfall beweisen, dass aufgrund dieser medizinischen Maßnahme mir ein körperlicher Schaden entstanden ist. Ja. Und wenn ich das im selbstständigen Beweisverfahren geltend mache, das kann jeder Arbeitnehmer von sich aus einleiten, ja, dann gilt das im nachfolgenden Schadensersatzverfahren gegen den Arbeitgeber. Ja, das heißt also, ich mache ein Beweissicherungsverfahren, ein selbstständiges, leite das ein, ist nicht ganz so bekannt bei vielen Anwälten, aber wenn man sie darauf hinweist, werden sie das sicherlich finden. Lass meinen Zustand vor, nach der medizinischen Maßnahme feststellen, halte fest, mein Arbeitgeber hat mich dazu genötigt, deswegen verklage ich eben oder deswegen leite ich das selbstständige Beweisverfahren ein, im Hinblick darauf, dass ich, falls mir ein Schaden entsteht, meinen Arbeitgeber verklagen werde. Ja, und dann ist dieses der im Beweisverfahren erhobene Beweis tatsächlich auch endgültiger Beweis im anschließenden Haftungsverfahren. Und jetzt mal ganz kurz runtergerechnet, nehmen wir an, es griff ja auch manche hart. Im Corona-Ausschuss war eine junge Dame drin, der von 9,5 Meter Darm, Dünndarm 9 Meter entnommen werden musste. Die ist wahrscheinlich auf ihr Leben lang arbeitsunfähig. Sie ist 30. Das heißt also, man muss ihr 35 Beschäftigungsjahre eine Rentehilfe zahlen. Danach noch die medizinischen Kosten, die Zusatzkosten, die da entstehen. Das heißt, da können locker Schadensersatzforderungen auf einen nötigenden Arbeitgeber hinzukommen, die in die Millionenhöhe gehen. Und weil das Ganze vorsätzlich geschehen ist, wird sicherlich keine Versicherung, also keine Betriebsversicherung, diesen Schaden ersetzen. Das heißt also, es wird den Arbeitgeber oder halt eben den Direktor, den Geschäftsführer des Arbeitgebers persönlich treffen. Ja, das heißt also, jeder, der anfängt, hier seine Arbeitnehmer zu nötigen, sollte eigentlich schon anfangen, sein Vermögen irgendwie in Sicherheit zu bringen. Kleiner Tipp, es hilft nicht, darauf es der Frau zu überschreiben oder so, denn das Gläubigerschutzgesetz holt sich das dann auch bei der Frau.
Ja, das wird wahrscheinlich bloß keinen Arbeitgeber abschrecken, weil der denkt ja sowieso, dass die Impfung absolut sicher und nebenwirkungsfrei ist, weil das ja überall propagiert wird.
Ja, jein. Also dann das Schreiben vom, ich halte es mal hier in die Kamera, also das Musterschreiben, dass sich jeder Arbeitnehmer, der sich weiß, er wird unter dem Druck nachgeben. Für andere Arbeitnehmer wird es andere Schreiben geben, hat Martin versprochen, die er gerade vorbereitet. Aber für die, die sich sagen, wenn es darauf ankommt, ich ziehe die Arbeit vor und nehme das Risiko in Kauf, diese mögen sich das Musterschreiben besorgen. Das hat 6 Seiten, wo man nur seine eigenen Sachen eintragen muss. Und da wird schon auch auf die Anlage 1 verwiesen. In der Anlage 1, das sind 50 Seiten, eng geschrieben, sind über 1.100 medizinische Studien aus der ganzen Welt, die von Impfschäden berichten. Ja, das kann der Arbeitgeber sich gerne diese 1.100 Studien anklicken. Wird durchaus, also ich finde es beeindruckend. Und wenn man ihn dann noch klar macht, ja, und ich kann euch eins sagen, das Schreiben, das Musterschreiben zur Impfung im Gesundwesen, Gesundheitswesen von Martin, das ist schon sehr, sehr scharf. Ja, das heißt also, wenn ich das als Arbeitgeber kriegen würde, selbst der ich rechtlich bewandert bin und mit dem ganzen Schwachsinn von der Regierung glaube, ich wäre zumindest verunsichert und würde mal anfangen, das genauer nachzuprüfen und mir überlegen, dass das Ganze ja auch gegen mich ausgehen könnte, denn wenn ich es auf so einen Prozess anlege, ja, dann weiß ich nie, wie der ausgeht. Ja, und dann stellt euch mal vor, dann hat der Arbeitgeber diesen Prozess an der Backe. Es geht, wenn es dumm gelaufen ist, gleich um ein paar hunderttausend Euro Schäden, Schmerzensgeld und natürlich noch eine Feststellungsklage, dass alle weiteren Schäden zu bezahlen sind. Das heißt also, ich habe dann das Damoklesschwert einer Millionenklage über mir. Und da möchte ich mal den Arbeitgeber sehen, der das gelassen und ruhig aussitzt. der Prozess, der kann Jahre dauern. Ja? Und das heißt also, dieser Arbeitgeber wird über Jahre hinweg dieses Damoklesschwert über sich haben. Und das ist hochgradig unangenehm. Ja? Also,
ihr habt das ja bei euch auf der Seite, ja, dieses Dokument, ja, vom.
Ja, also das ist heute im heutigen Post, der auf der Frontseite ist von den Klagepaten, da ist der auf jeden Fall drin. Ich weiß auch, dass die AFA einen entsprechenden Post bei sich gemacht hat. Es ist in unseren Telegram-Kanälen natürlich runterladbar und jeder kann sich auch an uns wenden, uns eine kurze E-Mail schreiben und sagen, ich finde es auf der Homepage nicht mehr, jetzt sind schon so viele Artikel drüber gerutscht. Bitte schickt mir das Ding doch mal zu, dann machen wir das natürlich gerne. Aber grundsätzlich unsere Homepage oder die Homepages der verschiedenen Organisationen sind relativ übersichtlich. Mit ein bisschen Suchen findet man das schon.
Ja, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal im Anschluss teilen. Ich hätte nochmal so eine ganz praktische Frage. Also wenn ich meinen Arbeitgeber jetzt anzeigen würde wegen Nötigung, was würde ihm da drohen? Also da bräuchte ich Zeugen? Müsste ich das irgendwie belegen können, dass er das gemacht hat?
Sagen wir mal so, belegen können muss ich es nicht. Aber wenn ich es nicht belegen kann und der Arbeitgeber das Ganze abstreitet, dann wird das Verfahren natürlich eingestellt und ich habe das Risiko, angezeigt zu werden wegen ungerechtfertigter oder sowas ähnliches. Verdächtigung ist ja auch kein Spaß. Ja. Das heißt also, bei solchen Gesprächen natürlich versuchen, Zeugen dabei zu haben. Ich warne aber davor, heimlich eine Tonbandaufnahme zu machen. Das vertrauliche Wort, die ist nachher vor Gericht nicht verwertbar, Punkt 1. Und Punkt 2, ich kann noch eine Strafanzeige kriegen, ich glaube 172 StPG oder ähnliches, die Verletzung des vertraulichen Wortes. Nein. Also bei solchen Sachen grundsätzlich bestehen, dass der Arbeitgeber mir sowas schriftlich gibt. Jetzt wird er natürlich solche Sachen nicht schriftlich geben wollen, weil er sich schon weiß, da könnte Unheil kommen. Bestehen, dass halt Zeugen dabei sind oder am besten auch der Betriebsrat. Ja, in den größeren Einheiten gibt es ja einen Betriebsrat und manche Betriebsräte, das hängt halt davon ab, wie man nun glaubt, der Regierung oder der anderen Seite, steht halt dann auf Seiten des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers. Ja, also insofern grundsätzlich bestehen, dass es zumindest schriftlich formuliert wird im Anschluss an das Gespräch oder sich sofort ein Gedächtnisprotokoll machen oder noch viel besser halt eben eine vertraute Person dabei haben, die einen zu diesem Gespräch begleitet. Denn du hast vollkommen richtig erkannt, ja, das Recht ist schön und gut, aber wenn man es nicht beweisen kann, fällt man hinten runter.
Ja, und ich denke, die meisten Arbeitgeber werden das wahrscheinlich, oder was ich gehört habe, war, dass sie es halt immer nur unter vier Augen gesagt haben, halt, ne, hinter verschlossenen Türen oder so, wenn die wissen, oder ne, im besten Fall wissen sie ja auch, was sie dürfen und was nicht und bauen den Druck ja irgendwie immer so auf, ne? Aber ja, nicht belegt worden.
Das Gute ist, ja, dieses Musterschreiben, ja. Dieses Musterschreiben kann verwendet werden, egal ob ich Zeugen habe für die Nötigung oder nicht. Denn dieses Musterschreiben ist erst einmal ein brutaler Schuss vor dem Bug des Arbeitgebers. Ich könnte mir vorstellen, dass 50% der Arbeitgeber, die Arbeitnehmer mit Kündigung gedroht haben, allein schon aufgrund dieses Schreiben einbrechen und sagen, wir nehmen diese Aussage zurück. Ja, das heißt also, wir stellen klar, wir werden nicht kündigen, wenn du dich nicht bis zum 15. geimpft hast. Bei den anderen 50%, gut, dann muss man es halt entsprechend durchziehen.
Noch eine Frage aus dem Chat mit 20 Ausrufezeichen. Was ist mit dem Nürnberger Kodex?
Nee, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin es etwas übersprungen, aber Martin Schwab hat es natürlich auch etwas rausgearbeitet. Ich empfehle euch kurz das Video anzuschauen. Das ist in YouTube bei Klagepartner und auf der Webseite, weil da hat er nochmal ganz klar rausgearbeitet. Ja. In dem Augenblick, wo dieses, das ist ja ein das ist, wie soll ich sagen, keine klassische Impfung, sondern das ist ein medizinisches Experiment. Er hat es auch damit begründet, dass unterschiedliche Chargen da sind, dass im Corona-Ausschuss herausgearbeitet wurde, dass es bei ganz bestimmten Chargen zu den meisten massiven Nebenwirkungen kommt und deswegen davon ausgegangen werden kann, dass ja hier die Hersteller der Impfstoffe noch Tests am Menschen machen, welche der Impfstoffe der Mensch gerade noch verträgt und wo er sie dann nicht mehr verträgt. Ja. Das heißt, das ist klassisch wirklich ein Experiment und damit darf eigentlich darüber müsste der Patient aufgeklärt werden und nur wenn er darüber aufgeklärt wird, dass er gerade das Versuchskaninchen, sagt er selber Scholz, in einem medizinischen Experiment ist, nur dann ist die Aufklärung wirksam und die Impfung selber nicht strafbar. Und deswegen ist es hier eigentlich die normale Aufklärung, die jetzt gerade erfolgt, per se eigentlich unwirksam. Das betrifft jetzt natürlich dann auch die Impfärzte. Aber er hat es recht gut rausgearbeitet. Und da natürlich wirkt im Hintergrund immer der Nürnberger Kodex mit, der, wie soll ich sagen, ich glaube 47 verfasst worden ist aufgrund der Schreckensszenarien, vor allem in den medizinischen Testlaboren in Auschwitz, wo eben an Insassen dieses Konzentrationslagers medizinische Experimente gemacht worden sind und die Menschheit gesagt hat, so etwas soll nie wieder passieren. Ja, und da wird auch ausdrücklich gesagt, jegliche Art von Druck in die Einwilligung zu solchem Experiment ist per se unwirksam. Also jede Art von Druck macht die Einwilligung in so einen Experiment unwirksam. Ich kann es nur so rüberbringen. Martin hat es sehr viel eloquenter und auch besser formuliert.
Also wenn das tatsächlich stimmt, ja, dass die da jetzt mit verschiedenen Chargen und verschiedenen, ja, Wirksamkeitsgraden oder so Versuche da machen. Ja, ich kenne die Sache ja mit, ich glaube, howbadismybadge.com. Ne? Da kann man gucken, wie die Chargen sich ausgewirkt haben auf den Menschen. Das ist ja so ungeheuerlich. Das glaubt doch keiner draußen auf der Straße. Ja, wenn ich jetzt noch Arbeitnehmer wäre, ich würde zu meinem Chef gehen und sagen, hey, ne, so und so sieht's aus, die probieren da gerade das aus mit den Chargen. Da
Dafür bekloppt. Ja, natürlich. Aber letztendlich ist es auch so, das ist eine kurze Passage, eine halbe Seite auf dem sechsseitigen Schreiben, wo Martin eben auf dieses Thema eingeht. Ja. Aber selbst wenn man diesen Punkt 3, die neuesten Erkenntnisse, nicht glauben möchte als Arbeitgeber, die anderen Punkte sind so überzeugend, dass sie ausreichend sind, meines Erachtens ausreichend sind, um die meisten Arbeitgeber zur Vernunft zu bringen. Vielleicht ist der ein oder andere Arbeitgeber auch ganz froh, dass er endlich aufgeklärt wird, ja, dass er gar nicht kündigen muss. Die meisten glauben ja, sie müssen kündigen. Ja, das ist ein Fehlglaube, der von unserer lieben Altmedien in die Weite gestreut wird. Und die Regierung hat bei dem Entwurf oder bei der Redaktion dieses Gesetzes ja das auch ganz bewusst als Konsequenz in Kauf genommen, wenn nicht gar wünschend gefördert.
Hier ist noch eine Frage im Chat. Nein, Ausrufezeichen helfen nicht unbedingt. Aber die Frage wurde mir ja schon zweimal gestellt. Das ist offensichtlich noch nicht ganz klar geworden, ob auch die Meldepflicht zeitlich begrenzt ist.
Ja, wenn ich mich recht entsinne, gilt der 21a Infektionsschutzgesetz nur bis zum Ende dieses Jahres. Weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, müsste ich im Einzelfall nochmal nachprüfen. Interessiert letztendlich, das heißt interessiert schon, er ist begrenzt und damit kann das Arbeitsverhältnis ja auch bis zu seinem Ende ruhen. Das ist schon mal ganz gut, dass man weiß, da ist ein Ende in Sicht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass da noch so viel rumgefuhrwerkt wird seitens des Gesetzgebers im Infektionsschutzgesetz, dass wir heute nicht sagen können, wie lang welcher Paragraph Gültigkeit hat und wie viele neue auf uns noch eingedroschen werden.
Ja. Jo. Ja. Im Chat, den würde ich aber tatsächlich auch gerne nochmal vorlesen, wenn mich einfach auch interessiert, was ihr dazu sagt. Da hat jemand geschrieben, dass hunderte Millionen geimpft wurden. Und wenn die Impfung wirklich so gefährlich wäre, wie wir jetzt behaupten, dann wären ja massenhaft Menschen betroffen. Sind sie aber nicht.
Gut, das ist, ich sagen, meine Analyse ist primär jetzt rechtlicher Natur. Das sind Spekulationen. Ich persönlich gehe davon aus, dass das, was der Corona-Ausschuss ermittelt hat, zusammen mit dem früheren Pfizer-Forschungsleiter Mike Yeadon, mit Wodak, mit Kämmerer, mit diesen Experten, dass die Recht haben. Aber ich kann durchaus dem Kommentator sagen, ich persönlich weiß es nicht. Ich glaube halt den Experten, die jetzt nicht die Regierung beraten, sondern anderen, aber genau wissen, kann ich es nicht. Ja. Ich kann nur meine Augen offen halten, sehen, wie viele Fußballer auf einmal umkrachen, wie die Anzeige plötzlich unerwartet gestorben nach oben geht. Ich habe eigentlich das ganze letzte Jahr keinen einzigen Corona-Kranken gekannt, aber ich kenne jetzt dieses Jahr sehr, sehr viele, die in meinem privaten Bekanntenkreis, die massive Schmerzen nach der Impfung hatten, lagen 4 Tage mit Bauchkrämpfen und so weiter im Bett. Auch die Hartgesottenen haben berichtet, sie waren einen Tag müde oder haben sich ins Bett gelegt und so weiter. Und das ist bei denen noch bei keiner einzigen Impfung vorher passiert. Ja, also insofern, das sollte einem schon zu denken geben. Man muss nur offen beobachten und einfach seinen Bekanntenkreis abfragen.
Ja, finde ich eine gute Antwort. Ich würde das auch zu sagen. Also lieber Kommentator, schau vielleicht einfach mal das erste Video an, was wir hier gedreht haben. Da erfährst du zumindest über Thorsten und mich auch, wie wir dazu denken. Und ich persönlich finde einfach, dass jeder Mensch selber entscheiden darf und muss, was er tut. Und das, was hier passiert ist, dass man ja mich zwingen möchte, mich impfen zu lassen. Und da bin ich ganz entschieden dagegen. Und genau, von daher... Nein, auch da kamen noch ein paar andere Kommentare, die auch in diese Richtung gingen und euch empfehle ich dann einfach genau das Gleiche.
Ja, und was ich auch noch dazu sagen will, die Wissenschaftler, die quasi die staatlichen Institutionen bedienen, die sagen alle das oder sagen sehr viele, dass das unbedenklich ist und dass es keine Todesfälle gibt und dass die Zahlen da ganz gering sind, aber es gibt dann doch auch unabhängige Wissenschaftler, die was ganz anderes sagen und schon allein, dass die das sagen, macht mich nachdenklich und macht mich sehr misstrauisch. Und schon allein deshalb möchte ich mich nicht vom Staat dazu zwingen lassen. Ja, und solange die sich nicht an einen Tisch setzen und sich da auch quasi austauschen und ich das auch sehen kann, will ich mich nicht nötigen lassen zu was, wovon ich nicht überzeugt bin.
Ja, ich kann vielleicht noch ganz kurz anfügen, der Kommentator, der diesen Kommentar gebracht hat, der kann sich ja vielleicht mal das Schreiben vom Professor Dr. Martin Schwab runterladen und dann durch die Quellen durchgehen. Da sehe ich auch oft The Lancet. The Lancet ist das meist zitierte medizinische Fachmagazin in dieser Welt. Ja, das heißt also, wenn dort eben Studien über Thrombosen nach der Impfung veröffentlicht sind, ja, dann hat es primär, würde mich das zumindest schon zum Denken anregen, ja, und wahrscheinlich hat der Kommentator bis jetzt schon mal 2 Impfungen, vielleicht schon einen Booster, es ist ihm gut gegangen. Die Frage ist halt, wie oft hintereinander will man russisches Roulette spielen, ja, das kann ja, man kann oft Glück haben, aber irgendwann mal ist halt die Patrone im Lauf und dann ist es vorbei. Beziehungsweise dann hat man halt eine Thrombose oder die eine oder andere Impfnebenwirkung, ja. Will man das wirklich, vor allem wenn man gesund ist und nichts besonders Angst haben muss vor der Erkrankung an diesem Virus? muss sich jeder selber überlegen. Ja. Kann ich keinem empfehlen. Wie meine und wie eure Überlegung aussieht, ist vollkommen klar, geht, glaube ich, hervor. Wenn jemand zum anderen Schluss kommt und sagt, ich will das für mich, ich fühle mich sicherer, gerne. Ja. Ich meine, jeder ist frei. Und eigentlich geht es hier bei allem, was wir tun, immer nur um die Freiheit, das für sich zu entscheiden.
Ja. Und dann noch unter dem Deckmantel der Solidarität, ja, dass man da niemand anderen anstecken kann, ja, was ja auch nicht stimmt. Also, na, das finde ich schon ziemlich schräg, was hier gerade passiert.
Aber ja, dann, ja, auch, aber genau, da haben wir sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Wir sind schon echt deutlich über der Zeit heute.
Ja, aber es war sehr interessant, also wirklich gut.
Ja, ich würde tatsächlich vielleicht zwei Fragen, die noch aus dem Chat sind, weil die auch, ne, also eine verstehe ich gar nicht, aber du vielleicht, Jens.
Ja, also ich würde gerne versuchen, die heutige Sendung tatsächlich auf das Thema Meldepflicht, der betrieblichen, einrichtungsbedingten Meldepflicht etwas zu beschränken. Denn da bin ich jetzt auch vorbereitet, viele anderen Sachen. Eben zum Beispiel, ich habe im Chat gesehen die Frage, kann das RKI einfach den Genesenstatus von 6 auf 3 Monate verkürzen, was ja die Regierung klammheimlich an das RKI übertragen hat. Ich muss euch ehrlich sagen, ich kann es nicht auf Anhieb beurteilen. Für mich klingt es, also instinktiv würde ich sagen, geht gar nicht. Rechtlich kann ich das jetzt einfach nicht untermauern. Das muss man es einfach so stehen lassen.
Hm. Okay, ja, dann würden wir uns vielleicht diese zwei Fragen auch tatsächlich sparen, weil die gehen auch in so eine Richtung, die, da wird es wahrscheinlich dann ähnlich sein, ne? Weil, ja, und vor allen Dingen auch solche Fragen wie, was ist, wenn man Antikörper hat gegen Corona und man ist ungeimpft, welche Möglichkeiten man hat? Ich meine, das ist keine rechtliche Frage oder vielleicht doch, aber, ne?
Ja, es ist eine rechtliche Frage, die aber letztendlich momentan sieht es wohl so aus, als würde es würde nur ein positiver PCR-Test anerkannt werden. Was ja natürlich, haben mir viele Ärzte darüber berichtet, ein kompletter Schwachsinn ist. Ja. Aber das ist natürlich dann wieder die Frage, Recht haben und Recht kriegen ist unterschiedlich. Momentan sieht es so aus, als will die Regierung einen genesenen Ausweis oder Nachweis rein auf Basis von einer Untersuchung der Antigene oder der T-Zellen nicht anerkennen. Das muss man halt dann durchstreiten und vor Gericht ist es halt momentan so, dass gerade in solchen Sachen die Streits etwas schwierig sind. Vielleicht war das eine Antwort nicht zufriedenstellend, aber das ist halt die Antwort, die momentan auf dem Tisch liegt.
Ja. Ja. Na gut, lieber Jens, dann würde ich sagen, vielen Dank für die ausführlichen Ausführungen und Antworten. Und ja, vielleicht kommst du uns mal wieder besuchen. Bei einer Sendung?
Ja, sehr, sehr gerne. Also nochmal ganz kurz, liebe Steffi, lieber Thorsten, vielen Dank für die Einladung, hier in eurer Sendung zu sprechen. Vielen Dank auch an die lieben Menschen da draußen, an so Zuseher, die jetzt doch schon relativ lange hier uns die Stange halten und sich Sachen anhören, die vielleicht Nicht-Juristen nicht von vornherein aufgehen. Und ich hoffe, ich habe ein paar Dinge klar machen können. Alles sicher nicht, aber dafür haben wir noch vielleicht die ein oder andere Sendung, zu der ich natürlich gerne wiederkommen würde. In diesem Sinne sage ich schon mal meinen Teil. Auf Wiedersehen, pfiat euch und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Dankeschön.
Genau, so ein Ausblick auf die nächste Woche können wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig geben, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, wen wir nächste Woche da haben. Das heißt, das erfahrt ihr dann eigentlich erst mit dem Teaser.
Irgendjemand von uns macht dann wieder so ein kleines Video, wo wir das dann anteasern werden. Ja, dann haben wir noch eine Information, nämlich, dass die Sendung heute Abend vom Ralf wird ersetzt durch eine 15-minütige Reportage von der Daria. Warte, irgendwas habe ich gelesen noch von der Regie über die Montagsspaziergang vom 17.01. in Paderborn. Ja, da könnt ihr gleich dann da bleiben und weiterschauen.
Genau. Bleibt einfach dran, schaut der Daria zu gleich. Und ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank, dass ihr da wart und uns so lange zugehört habt. Wir hoffen, es war interessant und nicht nur trocken. Ja, und würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.
Ja, und vergesst nicht das Dokument vom Martin Schwab eurem Arbeitgeber zu schicken oder zu geben. Und ja, macht's gut. Bleibt vor allem gesund. Ist ja heute en vogue. Und ja, bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, wir bleiben jetzt doch noch hier.
Okay, wir bleiben noch ein bisschen da.
Der Markus ärgert uns.
Ja.
Warte mal, hat er was geschrieben?
Ja, ist doch nicht schlimm. Ich glaube, wir müssen noch einen kleinen Moment dann einfach da bleiben.
Waren auf jeden Fall 800 Zuschauer da, konstant.
Immerhin, ne? Für so ein, also gut, ich meine, es interessiert mich, glaube ich, auch viele Leute, ne? Es gibt gerade sehr viele Unsicherheiten, von denen wir hoffen, dass wir noch ein paar ausräumen konnten. Ich bin mir im Übrigen sehr, sehr sicher, dass der Dr. Alexander Christ gesagt hat, Nachweispflicht bis zum 15., weil ich kann bis dahin als Ungeimpfter einfach meine Tests mitbringen. Ich muss zwar etwas vorlegen, aber es muss nicht unbedingt der Nachweis schon sein. Ich kann einfach einen Test bringen, ne? Und sagen, ich gebe noch keine Auskunft, das geht. Bin mir da sehr, sehr sicher. Werde gleich noch die Videos reinschauen, die ich mit ihm gedreht habe, aber bin mir sicher.
Ja. So, jetzt weiß ich nicht, wenn wir jetzt anfangen, noch irgendwie zu schwurbeln, ja, dann kann es sein, dass der Markus dann einfach abbricht.
Hallo, ich bin Maja.
Hallo, ich bin die Steffi. Und zusammen haben wir letzten Samstag in Düsseldorf etwas richtig Cooles auf die Beine gestellt.
Ja, eine Top-Demo mit richtig vielen Menschen aus den Gesundheitsberufen. Das hat ein total gutes Bild ergeben und ich denke, wir haben richtig Eindruck gemacht.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und weil es so gut war, wollen wir das jetzt wieder machen. Und zwar am nächsten Samstag, den 22.01. wieder in Düsseldorf um 15 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz.
Genau, wie immer in Kleidung, in Berufskleidung so gut kenntlich machen wie irgendwie möglich, damit die Menschen wissen, wer ihr seid.
Genau, und damit wir wirklich unsere Botschaft auch auf der Straße transportieren, damit einfach jeder sieht, dass wir, das Gesundheitspersonal, nicht einverstanden sind mit dieser drohenden Impfpflicht.
Deswegen unsere Bitte auch nochmal, bitte guckt, dass vorne wirklich nur das Gesundheitspersonal läuft, in Uniform und bringt viele Schilder mit.
Genau, bringt Schilder mit und Kollegen, jeden, den ihr noch mobilisieren könnt, auf dass wir immer mehr werden.
Genau, wir sehen uns am Samstag.
Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halte mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen.